Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 63. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. In der letzten Folge von Mission Gesundheit haben wir mit Professor Dr. Ingo Frohböse darüber gesprochen, warum Bewegung die beste Medizin ist und wie selbst kleine Veränderungen im Alltag große Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben können. Um langfristig fit, leistungsfähig und gesund zu bleiben, braucht es aber manchmal mehr. Ein gezieltes Training, das auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt ist und vor allem die richtige Balance zwischen Belastung und Erholung. Deswegen wollen wir heute einen Schritt weitergehen und uns die Frage stellen, wie holt man das Beste aus seinem Training heraus? Bewegung ist gut, aber gezieltes Training ist besser. Und hier spielen Struktur, Planung und vor allem Regeneration eine entscheidende Rolle. Denn einfach nur mehr machen führt nicht immer zu gezielten Ergebnissen. Im Gegenteil, wer planlos trainiert oder Pausen vernachlässigt, riskiert Überlastungen, Verletzungen oder stagnierende Fortschritte.
Hadis Health Hacks.
Setze auf Qualität statt Quantität. Plane dein Training. Teile deine Woche in Trainingseinheiten auf, die gezielt verschiedene Bereiche abdecken. Zum Beispiel Kraft, Ausdauer und Mobilität. So trainierst du vielseitig und vermeidest Überlastung. Setze klare Ziele. Gezieltes Training funktioniert am besten, wenn du weißt, worauf du hinarbeitest. Möchtest du Muskeln aufbauen, deine Ausdauer verbessern oder dich einfach fitter fühlen? Intensität statt Dauer. Wusstest du, dass kurze, hochintensive Workouts oft effektiver sind als lange Einheiten? Schon 20 bis 30 Minuten gezieltes Training können große Ergebnisse liefern, wenn du die Intensität hochhältst. Vergiss die Regeneration nicht. Fortschritt passiert nicht während des Trainings, sondern in der Erholung. Gönne deinem Körper 1 bis 2 Ruhetage pro Woche und achte auf ausreichend Schlaf. Und auf unseren Gast heute habe ich mich schon lange gefreut. Denn all das, was ich gerade angeschnitten habe, ist ein absolutes Fachgebiet.
Experte der Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Percy Marshall. Er ist Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin und seit 2018 Mannschaftsarzt von RB Leipzig. Zuvor war er als Gründungsmitglied des Athletikums am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eckendorf seit 2012 für die medizinische Betreuung des HSV und stellvertretend für die Bundesligamannschaft zuständig. Seine Spezialgebiete, die konservative Orthopädie, alternative Heilmethoden und Mikronährstofftherapie. Percy, toll, dass du da bist. Ich habe lange auf diesen Termin gewartet, das weißt du, und freue mich sehr, dass wir endlich miteinander sprechen können. Du bist ja Sportmediziner unter anderem. Wie sieht denn dein persönlicher Trainingsalltag aus?
Naja, tatsächlich eine der Dinge, die man leider als Arzt relativ schnell schmerzhaft lernen muss, ist, dass der Arbeitsalltag eines Arztes schwer zu planen ist. Ich komme eigentlich aus dem Basketball, habe selbst lange Zeit Basketball gespielt, also Teamsport, wo du fixe Zeiten hast, wann Training ist, und musste das dann schweren Herzens eigentlich relativ schnell nach dem Studium beenden, weil es einfach nicht mehr mit dem Alltag in Klinik und Praxis irgendwie zu vereinbaren war. Insofern habe ich mich dann auf Sportarten konzentriert, die flexibel sind. Das heißt, laufen gehen oder eben im Gym zu trainieren, wo ich das entweder mal morgens machen kann oder ich kann es abends tun oder mal zwischendrin, je nachdem, wie das die Arbeitszeiten und Termine zulassen. Und dementsprechend habe ich keinen fixen Plan. Ich versuche, mich so viel wie möglich zu bewegen. Ich versuche, so viel wie möglich draußen zu sein. Wenn es irgendwie möglich ist, versuche ich meine 2 bis 3 Ausdauereinheiten und vergleichbar 2 bis 3 Krafteinheiten gezielt durchzuführen. Da wir 2 Hunde haben, sind viel draußen, viele Gassi-Runden. Das gehört nochmal so ein bisschen dazu.
Es ist kein Platz für Routinen oder hast du doch gewisse Routinen?
Ja, wahrscheinlich würde man sagen, die Routine ist, keine Routine zu haben. nein, aber es ist, ich glaube, das Bewusstsein für Bewegung ist meine Routine. Und die beginnt, ich weiß, einer meiner Gäste, die du bereits vorher schon hattest, den Professor Frohböse, der ja sehr darauf schwört, mit dem Fahrrad zum Beispiel zur Arbeit zu fahren. Mhm. Für mich ist es das Zu-Fuß-Gehen zur Arbeit. Ich habe den Luxus, dass wir nah genug an der Arbeit wohnen und ich jeden Tag 20 Minuten zur Arbeit gehe und nach Hause gehe. Das hilft mir einerseits, wach zu werden. Es hilft mir, an der frischen Luft zu sein, irgendwie den Körper einzustimmen. Und das ist eben dann entsprechend mein alltäglicher Rhythmus, der dazugehört. Und dann eben offenen Auges zu versuchen, Trainingseinheiten in diesen Alltag mit zu integrieren.
Jetzt bist du ja Teamarzt und also ich frage mich, ist ein Teamarzt in die Erstellung eines Trainingsplans für den einzelnen Spieler eigentlich involviert oder ist es rein dem Coaching vorbehalten?
Na, je größer ein Performance-Team ist, desto mehr Personal hat man und desto mehr Experten hat man für die jeweiligen Teilbereiche. Mhm. Und in dem Fall muss man schon unterscheiden zwischen den Sportwissenschaftlern und Athletiktrainern und eben medizinischen Teil des Performance-Teams, zu denen natürlich Reha-Trainer, Physiotherapeuten und Ärzte gehören, sodass wir zwar vielleicht mögliche medizinische Schwachpunkte identifizieren und sagen, dass es gut wäre, dort an diesen Baustellen zu arbeiten, aber wir selbst erstellen die Trainingspläne nicht. Mhm.
Lass uns trotzdem ein bisschen über Training sprechen. Und zwar, wir unterhalten uns ja auch so abseits jetzt vom Podcast über Trainingsintensität, Volumen und vor allem auch Regeneration. Wie siehst du da das Zusammenspiel?
Das Zusammenspiel ist ganz, ganz relevant. Und ich glaube, man kann es auch gar nicht so sehr auseinanderziehen, wie das gerne versucht wird immer wieder. Für mich spielt, oder ist es eine Einheit aus Training, Regeneration und Prävention, also dem richtigen Vorbereiten, dem richtigen Nachbereiten und dem richtigen Training und vor allem dann natürlich auch der richtigen Auswahl des Trainings. Was möchte ich trainieren? Und tatsächlich ist es so, dass ich mein ganzes Studium als Fitnesstrainer und Ernährungstrainer und Reha-Trainer finanziert habe. Und ich bin dankbar dafür, tatsächlich das auch diese Erfahrung gesammelt zu haben, auch wenn ich sie jetzt so in der Form nicht mehr auslebe, so dass man eben natürlich auch ein Stück weit die Erfahrung, die man vielleicht früher gesammelt hat, in seinen beruflichen Alltag mit einfließen lassen kann.
Aber gibt es grobe Faustregeln oder universelle Weisheiten, nenne ich es jetzt mal, die für jeden einzuhalten sind, also im Sinne von Training und Regeneration, Verhältnisse, die allgemeingültig sind?
Ich glaube, ein gewisses Grundverständnis dafür, wie lange gewisse Strukturen benötigen, zu regenerieren, ist sinnvoll. Für wen ist das vor allem von Relevanz? Ich glaube, gerade die Kategorie Mensch wie du und ich, die dann vielleicht über ehrgeizig sich plötzlich in ein neues sportliches Leben oder eine neue sportliche Herausforderung stürzen und möglichst viel in möglichst kurzer Zeit erreichen wollen. Gerade für die ist es wichtig zu verstehen, dass es eben gewisse Ruhephasen bedarf, damit der Körper in Form von einer Superkompensation auch entsprechend sich regenerieren kann. Mhm. Und als Faustregel kann man sagen, dass das normalerweise zwischen 36 bis 48 Stunden andauert. Also es macht keinen Sinn, das gleiche Training Tag für Tag immer wieder durchzuführen, um dann zu erwarten, nennenswerte, langfristige Verbesserungen zu spüren.
Wenn wir ein bisschen tiefer in die Regeneration einsteigen, wie sieht Regeneration für dich aus? Also es gibt ja quasi nichts tun und es gibt aktive Regeneration gepaart mit physikalischer Therapie. Da kommen wir gleich noch zu. Ich würde gerne wissen, was du von Eisbädern hältst, aber ich lasse dich erstmal antworten.
Regeneration und Prävention sind im Grunde so die Bereiche, die ich persönlich am spannendsten finde im Bereich der Sportmedizin, weil sie, glaube ich, von vielen einfach maximal unterschätzt werden. Also in der Wertigkeit für Leistung, glaube ich, einfach in diesen Bereichen viel mehr zu erreichen ist, als wir es hinlänglich annehmen. Und ich kann dafür gerne ein paar Beispiele nennen.
Gerne.
Nehmen wir das Beispiel Schlaf. Mhm. Wir benötigen Schlaf, um die richtigen Hormone auszuschütten. Im Schlaf regeneriert unser Körper. Es werden Wachstumshormone ausgeschüttet, unser Immunsystem wird geprimed, unser Gehirn reinigt sich, es werden neue Informationen verschaltet. Also es finden Prozesse statt, die unbedingt notwendig sind, damit die Prozesse, die am Vortag gewollt initiiert wurden, auch überhaupt einen Effekt haben können. Mhm. Also wer sich den Schlaf raubt, der sabotiert direkt die Regeneration. Nehmen wir Nahrung. Die richtige Nahrung ist essentiell, um Strukturen aufzubauen, um Energie wieder aufzufüllen, die wir möglicherweise im Training verbraucht haben, vielleicht auch gezielt verbraucht haben, um eine gewisse metabolische Flexibilität zu trainieren. Mhm. Es setzt natürlich im Großen und Ganzen voraus, dass das Training, was ich verfolge, verstanden wird und eine Idee besteht dafür, was als Folge meines Trainings im Körper passiert und wie ich darauf dann eben entsprechend reagieren kann. Mhm. Und du hast es ja schon vorher anklingen lassen, das macht es dann auch im Grunde so spannend mit den physikalischen Therapien, weil das Leben nun mal in den seltensten Fällen grau oder nein, das ist falsch, in den seltensten Fällen schwarz-weiß ist. Mhm. Man muss immer genau sich überlegen, was habe ich versucht mit dem Training zu erreichen und ist jetzt in diesem Moment die Regenerationsform, die ich gewählt habe, möglicherweise die richtige oder aber die falsche, die möglicherweise meinen Trainingseffekt inhibiert.
Was wäre denn ein Beispiel für richtig und falsch?
Es ist ja im Grunde ein Bereich, den die Wissenschaft noch gar nicht so lange in dieser Differenziertheit sich angeschaut hat. Es gibt einen englischen Kollegen, der ein schönes Paper geschrieben hat, der Robin Thorpe, und der da quasi erstmalig vorschlägt, dass Regeneration individuell betrachtet werden muss. Mhm. Und stark vereinfacht erklärt er, dass jemand, der nach einem Training friert, möglicherweise davon profitiert, mit Wärme zu regenerieren. Mhm. Also jemand, der friert und in der Regel dann auch müde ist, eher etwas energetisch Positives braucht, was dann Wärme wäre. Und jemand, der aus dem Training kommt und überhitzt ist, schwitzt, sehr angestrengt ist, eher von Kälte profitieren würde. Mhm. Und das ist natürlich eine Art und Weise, Regeneration zu betrachten, wie wir es eigentlich herkömmlich noch nie getan haben. Mhm. Und natürlich auch viel mehr abverlangt, weil wir es individuell durchführen müssten. Es ist eine Theorie und es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass das tatsächlich so durchzuführen ist. Aber soweit ich das beurteilen kann, spricht sehr viel dafür, dass es eher in diese Richtung zu gehen vermag. Und wenn wir uns anschauen, was wir möglicherweise inhibieren können, also es gibt zum Beispiel Studien, wo direkt nach dem Krafttraining ins Eisbad gegangen wurde. Mhm. Und der Prozess der Superkompensation, also dass die Muskulatur durch eine kurzfristige Erhöhung der Radikalen im Muskelgewebe dazu angeleitet wird, mehr Muskelgewebe zu produzieren, dass der unterbunden wurde. Also der Kraftzuwachs nach gezieltem Krafttraining durch Eisbäder eher unterbunden wurde. Mhm. Jetzt müssen wir uns natürlich bei all diesen Dingen immer fragen, wie relevant ist das für dich und mich? Also das mag vielleicht beim Olympiateilnehmer 3 Tage vor dem olympischen Wettkämpfen relevant sein, aber würden wir beide, wenn wir uns für einen Marathon vorbereiten, jetzt einen relevanten Unterschied spüren, ob wir in die Sauna gehen oder ins Eisbad? Wahrscheinlich nicht. Und entscheidend ist das, was dir und mir subjektiv gut tut, weil das ist die Regenerationsform, die wir in der Regel viel und regelmäßig durchführen. Und solange das eingehalten wird, ist eigentlich das Wichtigste erreicht.
Jetzt haben wir es beide schon angesprochen, dass das berühmt-berüchtigte Eisbad. Wie stehst du zum Eisbad generell? Wo hat es seine Berechtigung? Wo ist es mehr eher fürs Gemüt, was auch gut ist?
Naja, ich glaube tatsächlich, dass bei all diesen physikalischen Therapien, gerade wenn sie das ganze System betreffen, wie es zum Beispiel das Eisbad tut oder wie es auch die Sauna tun würde, ist immer die Frage, was wir damit erreichen wollen. Mhm. Und was das Eisbad auf jeden Fall erreicht, ist insgesamt eine Abhärtung des Immunsystems. Wir erreichen einen Stressabbau, wir erreichen eine Optimierung von Neurotransmittern, eine Verbesserung der Schlafqualität. Also ganz, ganz viele Dinge, die unbedingt notwendig sind für ein gesundes Leben. Es gibt auch belastbare Studien, die zeigen, dass das Eisbad gerade nach Wettkämpfen zum Beispiel, also wo es wirklich zu hohen muskulären Belastungen kommt, wo das Ziel nicht so sehr Kraftaufbau ist, mhm, sondern tatsächlich nach Höchstleistung und dann es eben um eine schnelle Regeneration geht, dass dann Eisbäder oder zumindest kalte Bäder unter 8 Grad Celsius extrem hilfreich sind. Mhm. Jetzt muss man aber auch sagen, und das ist das, was ich vorher schon mal versucht hatte anklingen zu lassen, dass es unter anderem immer wieder Individuen gibt, die mit Kälte überhaupt nicht klarkommen, die es überhaupt nicht mögen. Und wenn es für diese Person zur Qual wird und sie stattdessen ein viel besseres Gefühl haben bei anderen Regenerationsformen, ob das jetzt aktiv auf dem Fahrrad ist, ob das in der Sauna ist, ob das, können jetzt viele unterschiedliche Möglichkeiten heranziehen, dann würde ich immer versuchen, den Einstieg so leicht wie möglich zu machen. Und es geht darum, es vor allem regelmäßig und sinnvoll durchzuführen.
Und die Kombination von beidem, Sauna und Kältebad, ist das sinnvoll? Also ich frage für mich selbst in dem Fall, nicht für einen Freund. Ich habe am Wochenende eine Routine. Ich laufe in unterschiedlichen Umfängen und gehe dann in die Sauna und dann ins Eisbad.
Das ist die wahrscheinlich weit verbreiteste Art und Weise, wie man physikalische Therapien nutzen kann für die Regeneration. Und diese sogenannten Wechsel, also ein klassisches Wechselbad ist es nicht. Ja. Das hat man da früher sehr viel gemacht, dass man also in warme Bäder und kalte Bäder gegangen ist. Aber auch hier spielen wir ja natürlich mit Wärme und mit Kälte im Wechsel. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass wir die Durchblutung fördern, den Abtransport von Muskelenzymen und Schadstoffen unterstützen, was extrem gut regenerativ wirkt. Das klassische Eisbad, wenn man es so durchführt, wie es meinetwegen von Wim Hof propagiert wird, geht natürlich viel, viel länger, als das in der Regel gemacht wird, wenn man aus einer Sauna rauskommt. Ich selbst, ich glaube, das Längste, was ich mal geschafft habe, war 30 Minuten bei 8 Grad in unserem Kältebecken zu bleiben. Das macht natürlich dann schon etwas.
Es ist kalt.
Genau, es ist kalt. Und ich bin tatsächlich auch nicht so der absolute Freund von Kälte. Ich wollte es einfach mal ausprobiert haben. Ja. Aber für ein klassisches Eisbad muss man eben dann schon so um die 15 Minuten dann auch gerne mal dort verharren. Aber dann ist auch natürlich auch eine Frage, welche Temperatur hat es?
Ich dachte immer, die grobe Faustregel ist Anzahl der Grad in Celsius in Minuten. Also sprich bei 6 Grad 6 Minuten, bei 8 Grad 8 Minuten. Macht das Sinn oder ist das wieder Bro-Science?
Tatsächlich kann ich es dir gar nicht genau sagen. Bei uns ist es so, im Trainingszentrum, wir haben 8 Grad, roundabout 8 Grad und wir haben es tatsächlich mal versucht, so ungefähr 15 Minuten dann durchzuführen. Ob es da eine Formel gibt, wie man es berechnet, kann ich dir gar nicht sagen. Mhm. Es kommt natürlich dann auch irgendwann zu Anpassungserscheinungen, also jetzt im positiven Sinne Anpassungserscheinungen, auch mit Eisbädern. Ich habe gerade erst, wir hatten uns ja vorher unterhalten über Podcast und Informationsvermittlung und tatsächlich gibt es eine Ausnahme, die ich mir tatsächlich gelegentlich mal angucke, von Scott Carney, der sich ja viel mit Eisbädern Eisbädern und Eisbaden beschäftigt hat. Und natürlich wird irgendwann das System geschult, das Fettgewebe lernt, Energie anders freizusetzen und irgendwann hält man es länger aus. Mhm. Also es ist auch immer die Frage, wo befindet sich das Individuum in der langen Timeline, in der Chronologie des Eisbadens. Und da können 5 Minuten für einen Anfänger vielleicht großartig sein und jemand, der das schon seit vielen, vielen Jahren macht, für den sind 15 Minuten dann vielleicht gar nichts.
Ja. Ich merke nur, wenn ich länger drin bin, 10 Minuten plus und rauskomme, es fröstelt mich dann ziemlich lange noch. Und das ist ja der gewünschte Effekt, aber es ist trotzdem nicht angenehm, muss ich sagen.
Absolut, und ich kann das jetzt zum Beispiel nur aus meiner ganz persönlichen Perspektive sagen, wenn ich gestresst bin, also wenn ich maximal gestresst bin, mag ich Kälte am Morgen überhaupt nicht. Dann bin ich jemand, und da sind wir nämlich wieder genau bei diesem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, möglicherweise spielen da individuelle Dinge oder Charakteristika doch auch mit einer Rolle. Ja, wenn man dann eher müde ist, wenn man dann zittert, wenn man aus dem Bett kommt, dann kann auch möglicherweise die warme Dusche kurzfristig helfen, um dann, wenn man wieder sich fit fühlt, wenn man dann wieder energetisch auf einem Hoch ist, dann wieder mit kalten Duschen anzufangen, die bei mir tatsächlich auch zur Routine gehören. Aber eben nicht, wenn ich übermüde bin, nicht, wenn ich gestresst bin, dann ist das was, da kannst du mich mit kalten Duschen oder Eisbädern jagen.
Absolut. Ich halte das ganz genauso. Wenn ich mich unter der Dusche, und ich bin bekennender Warmduscher, nicht nach Kälte fühle, dann lasse ich es auch. Und das hat sicherlich seinen Grund. Und da bin ich wie bei allem nicht dogmatisch. Und das ist gut zu hören.
Und das ist, ich finde, du sprichst da ein Punkt an, der mir ganz, ganz viel bedeutet und den ich auch auf Vorträgen immer wieder versuche kundzutun. Ich finde, wir haben viel zu häufig verlernt, auf unseren Körper zu hören. Also was sind denn wirklich die Bedürfnisse? Und wenn wir einfach nur mehr auf unseren Körper achten würden, und das ist, was Bedürfnisse betrifft, was auch manchmal, was Nahrung betrifft, Gelüste betrifft. Ja, das ist, unser Körper zeigt uns schon relativ genau, was er möchte und wonach ihm ist. Und nehmen wir das Beispiel, wenn es darum geht, was an Training zu welchem Zeitpunkt sinnvoll ist. Mhm. Und auch hier ist es zum Beispiel so, wenn ich persönlich extrem gestresst bin, dann gehe ich niemals ins Gym und würde Krafttraining durchführen, weil das einfach nur noch ein weiterer Stressor ist in meinem System. Ja. Es mag dann sein, dass ich mich aufs Fahrrad setze und 20 Minuten oder länger mit einer entspannten Herzfrequenz von 135 dort Fahrrad fahre, um so ein bisschen für mich runterzukommen und zu entspannen. Oder ich joggen gehe bei einem entspannten Tempo. Aber es hat für mich einen ganz anderen Effekt. Das eine ist möglicherweise natürlich mit dem Ziel, den Körper zu kräftigen. Das andere ist dann mit dem Ziel, weniger mich kardiovaskulär auszubelasten, als vielmehr diesen Bewegungsreiz als Abbau von Stress zu nutzen.
Ja, du sprichst da ein wichtiges Thema an, mehr auf den eigenen Körper zu hören. Ich, mein Pendel ist in die andere Richtung geschwungen. Ich messe viel an meinem Körper und habe ganz viele Wearables, die ich trage. Zu jedem Zeitpunkt mindestens 3. Ich liebe Daten und analysiere gerne diese Daten, aber lerne immer mehr, so springt das Pendel wieder zurück, mehr auf den Körper zu hören und weniger in den Routinen zu verfallen. Also ob das Ernährung angeht, ob das Bewegung angeht, wie gesagt, physikalische Therapie, wenn ich mich, also ich dusche gerne kalt, aber wenn ich mich nicht danach fühle, weil irgendwie geht es mir nicht gut und ich bin vielleicht gesundheitlich angeschlagen, dann stresse ich den Körper nicht noch mit einer kalten Dusche. Wie stehst du zu Wearables? Also ich sehe, du hast eine Sportuhr um, die sicherlich nicht umsonst an deinem Handgelenk ist.
Ja und nein. Tatsächlich habe ich jahrelang das ganze Studium über keine Uhr getragen, weil man als Arzt eingeimpft bekommt, dass es fast nichts Unhygienisches gibt als eine Uhr.
Oder Schmuck generell.
Absolut, aber so eine klassische Uhr mit möglicherweise den Metallgliedern, die sich ja eigentlich gar nicht reinigen lassen, ja, sind quasi der Hort des bakteriellen Bösens, wenn man es mal so nennen möchte. Nein, genau, also ich habe jahrelang keine Uhr getragen und dann war für mich so ein bisschen der Weg zurück zu einer Uhr, war dann eine Apple Watch. Dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mich die doch eher mehr stresst, weil ständig hat es gesurrt und ständig hat es vibriert und dann habe ich die ganzen Notifications ausgeschaltet und dann habe ich gedacht, dann kann ich es mir auch sparen. Dann bin ich tatsächlich zu einer Uhr von einer Sportmarke umgestiegen, damit es etwas ist, wo ich tatsächlich meine sportlichen Aktivitäten ein Stück weit mehr tracken kann. Das mache ich tatsächlich auch gerne, weil fürs Laufen das dann schon manchmal auch sinnvoll sein kann, so ein bisschen Gefühl zu sein, wo man ist. Ich es aber auch tatsächlich nicht überbewerte. Und wenn es konsequent zu Ende gedacht wird, ich wahrscheinlich irgendwann dazu umsteigen werde, die Uhr nur bei der Arbeit zu tragen und dann möglicherweise zu switchen auf eine ganz klassische analoge Uhr für den Alltag und für die Freizeit. Ich glaube, und das ist vielleicht auch das Problem, was viele Startups im Bereich der Wearable Technology haben, man will ja im Grunde über ein Biofeedback eine Awareness erreichen und eigentlich wollen wir aber keine Abhängigkeit kreieren. Mhm. Aber nur mit der Abhängigkeit wird Geld generiert. Und ich versuche immer zu erklären, also ich selbst trage zum Beispiel einen Ring, mit dem ich meinen Schlaf tracke und schaue, wie die Nacht ist. Aber ich weiß mittlerweile längst, wie die Nacht war. Einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre, die ich das getragen habe. Und bräuchte es eigentlich gar nicht mehr. Und ich glaube, das muss das Ziel sein, dass man irgendwann dieses Gefühl oder dieses Gespür wieder hat und nicht davon abhängig ist und vor allem auch das Recht hat, mal zu sagen, auch wenn das Wearable mir sagt, es war jetzt kein perfekter Tag, dann kann es trotzdem sein, dass es mir gut getan hat.
Absolut.
Und ob jetzt mein CGM-Sensor mal an einem Tag geschrien hat oder der Ring am Morgen nach dem dritten Glas Rotwein vielleicht nicht optimal war, dann mag es aber vielleicht für Seele und Geist in dem Moment gut sein. Es geht ja um die Balance. Und die können die Wearables ganz am Ende doch nicht widerspiegeln. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, da sich selbst Vertrauen zu geben und reflektiert und sinnvoll mit Wearables umzugehen.
Ja, du hast absolut recht. Also es ist die Einordnung der Daten ist ganz wichtig. Und ich sehe es genauso wie du, wenn ich morgens wach werde und fühle mich hervorragend, dann kann mir in dem Fall mein Whoop-Armband sagen, was es will. Ich fühle mich trotzdem hervorragend. Ich finde es aber trotzdem hilfreich, wenn du diesen Feedback-Mechanismus hast und merkst, gewisse Aktivitäten oder Gewohnheiten oder das dritte Glas Rotwein hat diesen Effekt auf meinen Schlaf oder meine Regeneration. Wenn ich das ein- oder zweimal gesehen habe, dann weiß ich das. Ich freue mich trotzdem immer wieder über neue Erkenntnisse und teste natürlich auch zudem diverse Supplemente und wie die auf meinen Schlaf wirken. Und unter dem Aspekt finde ich es ganz spannend.
Zu 100%. Also gerade wenn es darum geht, so Cut-off-Point oder Cut-off-Werte zu haben, ein Gefühl dafür zu bekommen, ab wann möglicherweise so ein System kippen kann. Weil wir jetzt gerade bei, ich bin jetzt kein Weintrinker, ich bin auch generell, stehe ich jetzt Alkohol eher kritisch gegenüber. Aber macht ein Glas was, machen zwei Gläser was, machen drei Gläser was. Bei drei Gläsern, glaube ich, sind wir uns einig, dass dem so ist. Ja, aber vielleicht ist bei dem einen geht's noch mit zweien, bei dem anderen, bei mir wird's wahrscheinlich schon nach dem ersten schon schwierig. Aber genau dieses Gespür zu bekommen, auch zu sehen, oder ist es eben, macht es einen Unterschied, ob ich um 1 Uhr ins Bett gehe oder ob ich um 2 Uhr ins Bett gehe oder ob ich es schaffe, noch vor Mitternacht ins Bett zu kommen. Das sind dann schon so Kleinigkeiten, die einem ein Feedback geben. Und ganz klar, wenn wir beispielsweise mit Mitarbeitern oder mit Athleten auch das Thema Intervention diskutieren, woran wollen wir das festmachen? Mhm. Und das subjektive Wohlbefinden ist natürlich schön und gut, aber wenn dann jemand fragt, was genau bedeutet das denn, ist es immer besser, man kann es irgendwie quantifizieren.
Ich habe das Stichwort für meine nächste Frage genannt, Supplemente. Ich glaube, als wir uns vor einigen Jahren online kennengelernt haben, war einer meiner ersten Fragen an dich eine Supplemente-Frage. Die hast du auch freundlicherweise beantwortet und seither sind wir in Kontakt geblieben. Wie stehst du zu Supplementen?
Ja, ich muss da bei der Frage jetzt schon ein Stück weit schmunzeln, weil ich sicherlich, was Supplemente betrifft, ich möchte jetzt nicht das Wort Freak nutzen, aber es ist schon etwas, ein gewisses Fable, ein gewisses Interesse, was da schon da ist. Man muss dann immer ein Stück weit vorsichtig sein, was so Empfehlungen betrifft, weil natürlich auch immer die Frage ist, was man erreichen möchte. Und ähnlich wie bei Wearables oder bei generell Blutparametern, die man zum Beispiel, oder generell Biomarkern, die man messen könnte, verhält es sich jetzt ähnlich auch mit Supplementen, mhm. weil man aus meiner Sicht eigentlich dahin kommen muss, dass man sagen muss, weniger ist mehr.
Absolut.
Es gibt kaum etwas, was man nicht kaufen kann. Es gibt kaum ein Claim, was nicht irgendwo zu finden ist. Es macht uns schöner, es macht uns schlauer, es macht uns stärker, es macht uns jünger, es macht uns langlebiger. Und man ja tatsächlich sagen muss, dass Supplemente da noch viel weniger den Anforderungen gerecht werden müssen, als es pharmakologische Produkte müssen. Und selbst da sollte man nicht unkritisch sein mit dem, wie man es einnimmt. Insofern ist immer meine erste Empfehlung zu sagen, nicht unkritisch sein. Im Optimalfall es irgendwie messen können. Ja, weil ich habe das früher immer mit dem, mit der Analogie eines Autos herangezogen. Wenn ich einen Mietwagen habe und ich nicht weiß, wie groß der Tank ist, dann gehe ich auch nicht zur Tankstelle und sage, tanken Sie mal bitte 90 Liter Sprit, ohne zu wissen, ob da überhaupt 90 Liter reinpassen oder vielleicht 90 Liter fehlen. Und insofern muss ich mir immer zumindest in Erwägung ziehen, dass ein zu viel auch mal negativ sein könnte oder dass es eine Interaktion zwischen den verschiedenen Supplementen geben kann. Bedeutet das, dass ich nicht supplementiere? Bedeutet das, dass ich ganz wenig davon nehme oder dass ich nicht vielleicht auch mal was ausprobiere und dann wieder weglasse? Ganz sicher nicht. Also.
Das finde ich sehr sympathisch, weil genauso mache ich es auch. Und es macht dich mehr Mensch, als man vielleicht vermutet. Das heißt, du nimmst ja auch regelmäßig Blut ab und lässt dir Blut abnehmen, machst Mikronährstoffanalysen und füllst Defizite auf.
Genau. Ich habe tatsächlich nach meinem Studium noch ein zweites Studium abgeschlossen, ein Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin, wo es ganz, ganz viel eben um die Themen Supplemente ging, natürlich auch, wie man es messen kann, ob man es messen kann, was es da für Vor- und Nachteile gibt und verfolge deswegen ganz klar das Ziel, dass man einen Mängel möglichst auch analysieren sollte. Jetzt ist natürlich immer die Frage, inwieweit man, wie volatil so ein Marker ist. Mhm. Das ist halt immer ganz, ganz schwer und wie viel Einfluss möglicherweise Tagesschwankungen haben, auch zirkadiane Rhythmiken dann Einfluss auf die Interpretation von diesen Daten haben. Und das erschwert es ganz, ganz stark und macht für mich viele Analysen, gerade wie sie angeboten werden in der freien Marktwirtschaft, wenn es nicht von Ärzten durchgeführt wird oder von Ärztinnen, finde ich es schwierig, ja, weil es die Interpretation einfach massiv erschwert und man sich zumindest dieser Einschränkung ein Stück weit bewusst sein sollte. Genau, und es gibt natürlich, wenn man sich die Wissenschaft anschaut, einfach gewisse Daten für manche Mikronährstoffe, die einfach belastbarer sind, als es andere sind.
Ja. Ich möchte gar nicht zu tief in dieses Thema eintauchen, weil es wirklich ein sehr persönliches Thema ist. Also nicht für mich persönlich, sondern jeder Mensch ist anders und jeder Mensch braucht andere oder möchte vielleicht andere Supplemente haben. Aber es gibt so ein paar für mich No-Brainer-Supplemente wie Vitamin D3, K2. Magnesium und eins, glaube ich, das mögen wir beide sehr, ist Kreatin.
Ja, das stimmt. Also ich bin immer mal gefragt worden, ich weiß gar nicht, ob du mir die Frage damals gestellt hast, aber zumindest in den Gesprächen, die wir seitdem geführt haben, wird die Frage sicherlich irgendwann mal aufgekommen sein. So die Top 5, die man hat, ich glaube Vitamin D, für mich gehört Omega 3 definitiv auch mit unbedingt dazu. Magnesium definitiv auch. Und Kreatin, zu Kreatin werde ich gleich sicherlich nochmal ein bisschen ausholen. Beim Vitamin D und Omega 3 haben wir den Vorteil, dass man es eben sehr gut messen kann, dass es mittlerweile Parameter gibt, die wir heranziehen können, wie den Omega-3-Index oder den 25-OH-D3-Spiegel, der sehr sinnvoll ist, um den Vitamin D-Status zu bestimmen. Und wir eben wissen, dass sowohl Omega-3 als auch Vitamin D3 einfach ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse im Körper positiv beeinflussen, Entzündungsreize im Körper reduzieren oder zumindest dem Körper die Möglichkeit geben, damit besser umzugehen. Und ich glaube, wir müssen uns eben vor Augen führen, wie unser Leben mittlerweile gestaltet wird. Und wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir uns zu wenig bewegen, dass wir zu wenig draußen sind, dass wir die meiste Zeit drin uns bewegen, dass wir wenig Fisch essen, dass wir aus gutem Grund möglicherweise auch gezielt mehr pflanzenbasiert uns ernähren, dann sind nun mal Vitamin D3 und Omega 3 Mikronährstoffe, die wir dem Körper zu wenig zuführen. Insofern ist die Sinnhaftigkeit, das zu supplementieren, absolut gegeben. Und gerade wenn wir jetzt beim Thema pflanzenbasierte Ernährung sind, dann ist der Schritt zum Kreatin gar nicht so weit, weil Kreatin ursprünglich aus Fleisch gewonnen wurde, mittlerweile für alle Veganer und Vegetarier zur Beruhigung chemisch hergestellt wird, nicht mehr aus Fleisch, aber eben auch ein Molekül ist, eine molekulare Verbindung ist, die wir nur auf natürlichem Wege durch den Konsum von Fleisch zu uns nehmen. Und Kreatin ist eben ganz elementar für alle bioenergetischen Vorgänge in unserem Körper mitverantwortlich. Und das heißt, jedes Mal, wenn wir den Körper stressen und Energie abverlangen oder in energetische Notsituationen bringen, brauchen wir Kreatin. Und in unserer heutigen Gesellschaft, in der all diese Dinge regelmäßig vorkommen, tun wir gut daran, unseren Körper eben entsprechend positiv einzustellen und vorzubereiten, dass solche stressenden Situationen möglichst wenig Schaden anrichten. Und dafür ist Kreatin absolut notwendig, wirkt ebenfalls antientzündlich, es wirkt positiv auf unser Gehirn, es wirkt positiv auf unsere Stimmung, es wirkt positiv auf unsere Herzzellen, es wirkt positiv auf den Darm, darauf, wie wir wachsen, wie wir altern, alle Organe, die viel Energie verbrauchen, und da muss man so ehrlich sein, alles, was viel Energie verbraucht, ist für unser Leben wichtig, weil sonst würde es keine Energie verbrauchen, arbeitet in irgendeiner Form mit Kreatin zusammen. Und daher ist es ein Mikronährstoff, den wir auf gar keinen Fall vernachlässigen dürften.
Ja, also ist mir sehr wichtig, dass alle verstehen, die uns zuhören, das ist nicht nur für den Bodybuilder und den Pumper, sondern es hat, das Kreatin unterstützt so viele Vorgänge im Körper, dass es nahezu essentiell ist.
Absolut. Und das ist tatsächlich auch der Grund, warum ich mit einem befreundeten Professor, dem Professor Giesing, letztes Jahr ein Buch dazu herausgebracht haben, um eben auch hervorzuheben, dass es weit mehr ist als ein Mikronährstoff für die sportliche Gesellschaft, sondern es ist genauso ein Mikronährstoff für eine Gesellschaft, die älter wird. Die Sarkopenie, also der Muskelschwund im Alter, ist ein Thema für eine Gesellschaft, die ständig gestresst ist. Wir wissen mittlerweile, als Beispiel, unter Schlafentzug ist möglicherweise unter der Zuhilfenahme von Kreatin die Auswirkungen auf unsere Konzentration nicht so gravierend. Und in ganz, ganz vielen Faktoren haben wir positive Auswirkungen. Es wirkt positiv auf Depressionen, Schizophrenien. Ein ganz, ganz spannender Stoff, und ich kann nur jeden motivieren, sich darüber auseinanderzusetzen und mit den alten Vorurteilen aufzuräumen, die es tatsächlich in den 90er Jahren zu Zeiten von Arnold Schwarzenegger und den anderen Muskelbergen durchaus gab.
Wenn wir uns anderen Therapien auch mal zuwenden, was hältst du von IHHT und Rotlichttherapie?
Das sind super spannende Therapieformen. Ich bin ja tatsächlich Facharzt für physikalische und rehabilitative Medizin. Und,
also ich glaube, wir müssen erklären, was IHHT ist.
Genau, ja. Komme ich gleich zu. Der Facharzt, der Begriff physikalische Therapie ist da ja schon enthalten. Insofern ja. Beschäftigt sich meine Zunft also mit allen physikalischen Reizen, die wir auf den Körper geben können, um dem Körper im Grunde zu animieren, sich selbst zu heilen. Also es macht nur dann Sinn, einen physikalischen Reiz auf eine Struktur zu geben, wenn ich der Überzeugung bin, dass dieser Reiz dazu führt, dass der Körper als Folge des Reizes einen Prozess in Gang schiebt, der dann die Struktur sich verbessern lässt. Im Optimalfall heilen oder aber, wenn sie nie verletzt gewesen ist, möglicherweise qualitativ in ein höheres Stadium überbringt. Und ich habe irgendwann mal mit einem gewissen Schmunzeln gesagt, dass vor allem in Ländern, in denen vielleicht chirurgische Praktiken nicht so ausgebildet waren oder wo die Möglichkeiten vielleicht ein Stück weit eingeschränkter waren, hat man sich mit diesen ganzen konservativen Methoden noch viel, viel mehr und intensiver beschäftigt. Und die neuen Bundesländer, aber auch der ganze osteuropäische Raum hat sich mit diesen physikalischen Therapien sehr intensiv beschäftigt. Und die Photobiomodulation, zu denen Infrarottherapie gehört, oder eben die intermittierende hypoxisch-hyperoxische Therapie, also dem Wechselspiel aus wenig Sauerstoff und viel Sauerstoff und die Auswirkungen auf den Körper, sind gerade in diesem Bereich, in diesen Regionen Osteuropa ganz besonders vorangetrieben worden. Und somit kommen die meisten Studien aus den letzten 30 Jahren zum Thema IHT, also dem Nutzen von Hypoxie oder Höhentraining, kommen eigentlich aus dem russischsprachigen Raum. Die Ukrainer haben da sehr, sehr viel gemacht. Die Weißrussen haben viel in diesem Bereich gearbeitet. Mittlerweile gibt es renommierte Forscher überall, die gezeigt haben, dass wir über die Aktivierung eines ganz besonderen Faktors, die Identifikation dieses Faktors, der HIF-1-Alpha hat sogar mittlerweile den Nobelpreis gewonnen. Man hat eben festgestellt, dass darüber Selbstheilungsprozesse im Körper und in der Zelle entstehen. Es werden antioxidative Prozesse angekurbelt, also der Schutz der Zelle gegenüber oxidativem Stress wird erhöht. Es kommt dazu, dass geschädigte Zellen sich selbst recyceln, in die Autophagie gehen. Aber, und das ist, finde ich, mittlerweile das viel Wichtigere, ist reguliert unser ANS, also unser autonomes Nervensystem. Und das ist das, was man sofort spürt, dass man eigentlich innerhalb von kürzester Zeit entspannt. Und wie alles, und da sind wir wieder bei deiner ganz ursprünglichen Frage, die du mal gestellt hast, wie ist denn das mit Regeneration, wie ist das mit Anpassungsprozessen? Alles, was auf struktureller Ebene eine Anpassung erfordert, dauert viele Wochen. Alles, was auf ANS-Ebene, also autonomer Nervensystem, Parasympathikus, Sympathikus, geht viel, viel schneller. Und dann haben wir die schnell wirksamen Prozesse auf zellulärer Ebene. Aber auch die, damit es dann tatsächlich lang anhaltende Effekte hat, brauchen meistens länger. Das heißt, den ersten Effekt und den positivsten Effekt vom IHT sehe ich in der Stressregulation. Und vergleichbar ist es auch in der Photobiomodulation, was Rotlicht betrifft, wenn es nicht als reine Wärmequelle verwendet wird. Wobei man sagen muss, dass die Photobiomodulation schon auch noch wissenschaftlich um mehr Anerkennung kämpft, als es das IHT tut. Ja. Was nicht heißt, dass nicht möglicherweise in 10 Jahren die ein ebenbürtigen Stand erreicht haben. Wir haben beides bei uns, wir wenden beides an, sowohl Infrarot als auch IHT gehört für uns zum alltäglichen Gebrauch und entsprechend auch Verwendung.
Also ich glaube, ich könnte mich noch stundenlang mit dir unterhalten. Wir haben noch gar nicht über Sportverletzungen gesprochen und Diagnostik von Sportverletzungen. Vielleicht eine schnelle Frage. Was ist die häufigste Sportverletzung, die du siehst? Ist es das Kreuzband, was alle vermuten?
Nein, die zum Glück, klopfe ich mal hier auf den Tisch, ist es nicht die Kreuzbandverletzung, weil das natürlich eine der schwersten Verletzungen ist mit den längsten Ausfällen. Die häufigste nennenswerte Verletzung sind natürlich Muskelverletzungen. Mhm. Das muss man schon sagen. Und wenn man noch ein bisschen verallgemeinernder sein will, dann sind es natürlich Tritte, Schläge, ja, die man so allgemein zu sich oder sich zuzieht im Rahmen von Wettkämpfen, im Training, die aber in der Regel keine größere Gefahr ausstrahlen, keine Risiken darstellen. Aber es ist natürlich, das muss man auch sagen, gut, das bin ich ein Sportmediziner für Fußballer. Entsprechend habe ich die ganz spezifische Brille auf Fußball. Einer meiner besten Freunde ist Mannschaftsarzt von einer Eishockeymannschaft, der relativ viele Zähne vom Eis aufsammeln darf. Wenn man im Handball ist, sind es Schulterverletzungen. Also wenn man Läufer begleitet, dann wären es wahrscheinlich Fußverletzungen oder Achillessehnenreizungen, also mehr Überlastungsschäden. Insofern ist das immer mit der jeweiligen Sportart natürlich in Verbindung zu bringen.
Ja, ich glaube, wir müssen uns nochmal ein anderes Mal unterhalten, weil ich habe noch ganz, ganz viele Fragen, gerade für den ganzen sportlichen Bereich. Aber ich möchte dich zu guter Letzt bitten, unseren Zuhörern 3 Tipps mitzugeben. Und ich werde es, glaube ich, gar nicht eingrenzen. Du hast die freie Wahl. Welche 3 Tipps möchtest du unseren Zuhörern mitgeben, generell? Für Bewegung, Ernährung, Regeneration.
Das ist eine spannende Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube, wenn ich 3 Tipps hätte, die mir wirklich am Herzen liegen, dann ist, glaube ich, der erste Tipp, dass ich mir wünschen würde, dass jeder auf die eigenen Bedürfnisse lernt zu hören und zu achten und sich dementsprechend zu verhalten. Nicht auf irgendwelche Empfehlungen einzugehen, die möglicherweise soziale Medien suggerieren, die uns Fotos vorgaukeln oder die wir als bare Münze nehmen, weil wir sie irgendwo gelesen haben. Fühlt euch wohl mit dem, was ihr macht, und fühlt euch wohl in eurem Körper. Ich glaube, wir setzen uns in unserem Alltag schon viel zu sehr Stress aus, als dass wir die Dinge, mit denen wir das begegnen wollen, auch zu Stressoren werden lassen. Und damit komme ich quasi zum zweiten Punkt. Erlebt die Dinge bewusst. Ich nenne mal ein Beispiel. Wenn ihr euch entscheidet, im Wald laufen zu gehen, nehmt kein Telefon mit, nehmt keine Musik mit, sondern lauft durch den Wald, erlebt eure Umgebung und erlebt euch, wie sich das anfühlt, wie sich der Wind anfühlt, wie sich die schwitzende Haut anfühlt, wie sich vielleicht die pfeifende Lunge anfühlt, wie sich die schmerzenden Füße anfühlen. Nehmt euch wahr. Wir haben vergessen, wie es sich anfühlt zu leben. Konsumiert nicht, sondern erlebt. Und der dritte Punkt, seht die Dinge, die ihr tut und für die ihr euch entscheidet, an als etwas, was eine langfristige Veränderung in eurem Leben darstellen soll. Ich habe mich immer daran gestört, wenn jemand gekommen ist und gesagt hat, er möchte einen Beachbody haben oder er möchte einen Marathon unter 3 Stunden laufen oder mir irgendwelche Ziele genannt hat. Denn in unserem Leben geht es darum, einen Weg zu gehen und konsequent zu gehen und nicht das Ziel zu erreichen. Ich möchte das mal in einem Beispiel versuchen zu erklären. Ich habe mal mit einem Freund eine Wette gehabt, was wohl die längste Strecke ist, die man ohne Training an einem Tag absolvieren kann. Und ich habe damals aus Spaß gesagt, das müssten so ungefähr 100 Kilometer sein, weil ich dachte, 4 Kilometer pro Stunde kriegt man gegangen. Und ich habe dann letztendlich mit Unterstützung meiner jetzigen Frau bin ich dann knapp 120 Kilometer an einem Tag gelaufen, ohne dafür trainiert zu haben, einfach weil ich verstehen wollte, wie sich das anfühlt. Und worum es mir dabei ging, weil ich immer gefragt werde, warum hast du das gemacht? Weil ich es erleben wollte. Und weil ich ein Gespür für mich erleben haben wollte und weil es mir nicht darum ging, ein maximales Ziel zu erreichen, sondern die Ressource meines Körpers wahrzunehmen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir bewusst durchs Leben gehen, aber verstehen, dass wir unsere Entscheidung auch konsequent durchführen sollten und nicht das nur als sporadische Flecken auf einem Bild wahrnehmen.
Vielen Dank. Also vielen Dank für deine Zeit und für den spannenden Austausch. Wie immer eine Freude, sich mit dir zu unterhalten. Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gehört, Regeneration und Training müssen individuell betrachtet werden. Es gibt keine universelle Regel, die für alle gilt. Es ist wichtig, auf den eigenen Körper zu hören und Methoden wie Kälte- und Wärmetherapie gezielt einzusetzen, je nachdem, was der Körper benötigt. Bewegung und Aktivität sollten nicht auf strikte Routinen beschränkt sein, sondern flexibel in den Alltag integriert werden. Regelmäßige Spaziergänge, kleine Trainingseinheiten oder bewusste Bewegung können Teil eines gesunden Lebensstils sein. Regeneration wird oft unterschätzt, obwohl sie essentiell für die Leistungsfähigkeit ist. Elemente wie Schlaf, richtige Ernährung und gezielte physikalische Therapien spielen eine Schlüsselrolle, um den Körper zu unterstützen und zu stärken. Es ist wichtig, Aktivitäten bewusst zu erleben, anstatt sie nur zu konsumieren. Ob beim Training oder in der Freizeit. Die langfristige Entwicklung und das Erleben des Körpers sollten im Fokus stehen, nicht kurzfristige Ziele oder Trends. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Und schreibt uns an podcast@zeremtech.de. Wie sieht euer Trainingsplan aus? Was habt ihr für Fragen? Was wolltet ihr schon immer einmal wissen? Ich bin gespannt auf eure Gedanken.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder? Golden Milk, der Geheimtipp für einen besseren Schlaf und Regeneration. Wenn du abends zur Ruhe kommen möchtest und deinem Körper gleichzeitig etwas Gutes tun willst, dann probiere doch einmal Golden Milk aus. Dieses traditionelle Getränk aus der ayurvedischen Medizin ist ein wahres Wundermittel. Beruhigend, entzündungshemmend und voller wertvoller Inhaltsstoffe. Kurkuma, die Hauptzutat, hat starke antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften, die deinen Körper über Nacht bei der Regeneration unterstützen. Kombiniert mit anderen Gewürzen wie Zimt und Ingwer kann Golden Milk die Verdauung fördern, Stress abbauen und dir helfen, sanft in den Schlaf zu gleiten. Der wohltuende Effekt wird durch die warme Milch verstärkt, die beruhigend auf dein Nervensystem wirkt. So schläfst du nicht nur besser, sondern gibst deinem Körper die besten Voraussetzungen, sich zu erholen. Rezepte findest du online, wenn du es ausprobieren willst. Einfach vor dem Schlafengehen genießen, dein Körper wird es dir danken. Also ein Random Reminder in dieser Woche, Golden Milk für besseren Schlaf und Regeneration. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Zeremtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@zeremtec.de.